Herzlich willkommen beim Podcast Zeit für Gender des Zentrums für Geschlechterstudien der Universität Paderborn. In dieser Reihe hören Sie die Vorträge der Ringvorlesung Digitalität, Diversität, Diskriminierung, die im Wintersemester 2023/24 an der Universität Paderborn stattfand. Die Ringvorlesung wurde organisiert von Matthias Philipper vom Fach Soziologie und Doktorin Claudia Maas vom Zentrum für Geschlechterstudien. Unterstützt wurde sie von der Fakultät für Kulturwissenschaften und der zentralen Gleichstellungsbeauftragten der Universität Paderborn.
Bevor es losgeht, würde ich Ihnen einmal Susanne Richter etwas näher bringen, damit Sie wissen, wer die Person ist, die heute eben diesen Vortrag hält. Und zwar ist Susanne Richter aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Allgemeinen Soziologie an der Universität Paderborn, hatte davor aber auch Stationen etwa in Hildesheim, in Basel oder in Bielefeld, wo sie auch ihre Promotion abgeschlossen hat. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind zum Beispiel Wandel und Persistenz der Geschlechterordnungen, Geschlechtertheorie, Position von Weiblichkeit in der Geschlechterordnung sowie geschlechtersensible Didaktik. Weiterhin arbeitet sie zur Schönheitssoziologie, Digitalitätsforschung und den Bereichen Diskursforschung, Situationsanalyse und qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung. Und diese Themen spiegeln sich auch in Forschungsprojekten wider. Ich möchte da gerade insbesondere auf ein aktuelles Forschungsprojekt, das sich noch in der Konzeptionsphase befindet, hinweisen. Und zwar Cancel Culture as an Arena of Negotiations of the Gender Order in Digital Spaces, was natürlich auch wunderbar zur Ringvorlesung thematisch passt. Daran anschließend ist auch Ihre Promotion, und zwar Hallo Schönheiten, Performances und Aushandlungen der Geschlechterordnung in der YouTube Beauty Community. Und auch andere Veröffentlichungen gehen in diese Richtung, und zwar ein Sammelband, der im Erscheinen ist, Geschlecht und Medien, Räume, Deutung, Repräsentation sowie Perspektiven feministischer Digitalisierungsforschung, Querschnittsthemen gesellschaftlicher Transformation im komplexen Zusammenspiel. Den Titel kennen Sie schon, das ist nämlich auch die perfekte Überleitung zum Vortrag, den wir uns jetzt anhören werden. Und in dem Sinne würde ich mich jetzt zurückziehen und übergebe das Wort an Susanne Richter.
Ja, ganz herzlichen Dank für die super nette Vorstellung und die Organisation von der spannenden Ringvorlesung, zu der meine Arbeit thematisch so gut passt und ich freue mich sehr, hier auch präsentieren zu können. Ich fange an mit einem Bild. Wir sehen einen NASA Mars Rover mit dem Namen Perseverance und dieser Rover ist am 18. Februar 2021 nach 6 Monaten Flug auf dem Mars gelandet. Das ist ungefähr die Zeit, in der ich angefangen habe, den Beitrag zu schreiben, auf dem auch der Vortrag von heute basiert. Es gab damals zu diesem Anlass einen Livestream der NASA und da gab es viele Interviews mit WissenschaftlerInnen, die beteiligt waren an dem Projekt, diesen Rover auf den Mars zu bringen. Und in diesen Interviews wurde über diesen Rover gesprochen als sie. Also, ne, es wurde auch als sie auf den Rover referiert, sowie in sehr körperlichem Vokabular. So sei sie, hieß es wenige Minuten vor der Landung. Erfreulicherweise safe and healthy, also sicher und gesund. Das technische Support-Team würde ihr Überleben sicherstellen, wurde gesagt, und sie würden dies nachts tun, wenn Perseverance schlafe. Und diese Vergeschlechtlichung von diesem Rover hat mich erinnert, wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig, an die Tradition, dass wir ja auch über Schiffe im Allgemeinen als weiblich sprechen, also die Titanic, die Santa Maria und so weiter. Und die Gründe, warum das eigentlich gemacht wird, sind historisch nicht eindeutig zu erschließen. Sie werden aber häufig erklärt in der Assoziation von Schiffen, die im Englischen zum Beispiel ja auch Vessels heißen, also Gefäße, in der Assoziation von Schiffen mit Mutterschaft vermutet. Und was diese kleinen Schlaglichter zum Anfang illustrieren sollen, ist ein Gedanke, der auch in der letzten Woche schon angesprochen wurde, vielleicht auch schon öfter in der Ringvorlesung, nämlich, dass obwohl Technologie offenkundig von Menschen gemacht ist, ist gar nicht immer so offensichtlich, dass sie in engen und wechselseitig wirkhaften Bezug zum Sozialen steht. Also die Gesellschaft, die Technologie hervorbringt, wird umgekehrt auch von Technologie gestaltet. Und in dieser Idee liegt eine Grundannahme zur, oder eine Parallele zu einer Grundannahme der Geschlechterforschung, die ebenfalls auch von einer gegenseitigen oder wechselseitigen Konstituierung von Gesellschaft und Geschlecht ausgeht. Also Gesellschaften haben immer spezifische Vorstellungen davon, was Geschlecht eigentlich ist. Und diese Ideen und Diskurse über Geschlecht konstituieren oder formen wiederum stark die jeweiligen Gesellschaften. Das ist mein kleiner Einstieg. Es geht heute um das Verhältnis von Geschlechterforschung oder auch feministischer Forschung und einen bestimmten Aspekt von Technologie, nämlich Digitalisierung. Ich glaube, ich kann mit meinem Vortrag heute gut anschließen an den Vortrag von Francesca Schmidt in der letzten Woche. So ein paar Ideen begegnen uns vielleicht wieder, wenn Sie den Vortrag auch gehört haben. Und der Fokus, das werden Sie aber auch merken, ist heute nochmal ein bisschen anderer. Denn ich stelle mir die Frage, welche Beiträge leisten feministische Perspektiven für den analytischen Blick auf Digitalisierung? Und was ich dazu vorhabe heute, ist eine Bündelung von Forschungsansätzen und ganz verschiedenen Zugängen in drei Absätzen. Zuerst schauen wir auf Ansätze, die Ungleichheiten im Kontext von Digitalisierung und in digitalen Räumen aufzeigen. Als zweites schauen wir dann auf Ansätze, die digitale Räume als neues Datenmaterial befragen. Und als drittes dann auf Ansätze, die das Internet oder Elemente der Digitalisierung als Aktanten, also als aktiv handelnd fassen. Und im Fazit biete ich dann noch kurz eine Perspektive an für die Frage, was das für angewandte Rufe, wie zum Beispiel pädagogische Berufe, eigentlich bedeuten kann, was wir dann auch gerne diskutieren können. Vorneweg ist vielleicht noch zu sagen, dass es mir natürlich also eher darum geht, verschiedene Aspekte herauszuarbeiten, wie was feministische Perspektiven auf Digitalisierung sein können, als einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Also ich bilde auf gar keinen Fall alle Forschungsprojekte ab, die es in diesen Kontexten gibt. Und ich wollte noch kurz was zu meiner Verwendung der Begriffe sagen, feministische Forschung oder Geschlechterforschung. In diesem Rahmen heute, in diesem Vortrag, benutze ich beide Begriffe eigentlich synonym. Der Begriff feministisch als Referenz auf heterogene soziale Bewegungen ist nicht ohne weiteres so ganz präzise einzugrenzen, aber der Referenzpunkt ist hier die kritische Bezogenheit auf Geschlechterverhältnisse. Und das ist etwas, was zum Beispiel Nina Degele auch als ein Postulat der Geschlechterforschung beschreibt. Fangen damit also an mit dem ersten von drei Abschnitten, nämlich es geht jetzt um feministische Digitalisierungsforschung, die dazu beiträgt, den neuen gesellschaftlichen Raum zu analysieren, der sich mit der Etablierung des Internets, der damit entsteht, und die dabei feststellt, hier handelt es sich um einen Raum mit bekannten gesellschaftlichen Ungleichheiten. Das, was hier passiert, nämlich hierarchisierende Ungleichheiten rausarbeiten und aufzuzeigen, das ist ein zentraler Gegenstand von feministischer Kritik. Und dass diese, also Ungleichheiten und Hierarchien in der digitalen Sphäre zu konstatieren sind, ist schon eine grundlegende These von feministischer Digitalisierungsforschung. Also die digitale Sphäre, so wie eigentlich jeder andere soziale Bereich auch, ist von Machtstrukturen durchdrungen. Und das klingt vielleicht, gerade wenn Sie schon die anderen Vorträge in dieser Vorlesung gehört haben, klingt das nicht überraschend. Es steht aber im Kontrast zu frühen Utopien, die entstanden sind mit der Entstehung von Technologie oder Digitalisierungstechnologie, für Hoffnungen auf geschlechtsneutrale Räume, die dadurch ermöglicht werden könnten, wenn Menschen in virtuellen Spaces ihre Körper hinter sich lassen können. Genau, solche frühen Utopien werden in diesen Befunden eigentlich so ein bisschen negiert. Dazu sage ich später aber noch mehr. Ein Blick zum Beispiel geht auf die Ebene der Nutzenden. In frühen Phasen der Etablierung des Internets zeigten sich auf Seiten der Nutzenden starke geschlechterhierarchische Dynamiken. Unter den frühen UserInnen waren mehr Männer als Frauen. Und im Laufe der Zeit zeigte sich, dass dieses Verhältnis schwächer geworden ist, auch umgekehrt hat. In einigen Bereichen der Internetnutzung sind Frauen inzwischen aktiver als Männer und häufig wird das damit erklärt, dass sie vermeintlich kommunikativer und mehr an Gemeinschaft orientiert sein. Eine von relativ wenigen Untersuchungen, die gegenwärtig geschlechtliche Ungleichheit in der Digitalisierung im deutschsprachigen Raum direkt in den Blick nimmt, ist die repräsentative Studie zum Digital Gender Gap. Es handelt sich hier um ein Nebenprojekt im Rahmen der Studie D21 Digital Index. Das ist ein Projekt, in dem Forschende jährlich das Lagebild der digitalen Gesellschaft erheben. Und diese Forschenden haben konstatiert, dass sie die Möglichkeit hatten, aber auch die Notwendigkeit gesehen haben, ein extra Projekt zum Gender Gap in digitalen Räumen zu machen. Und sie müssen deutlich konstatieren, dass weiterhin Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Hinblick auf digitale Kompetenzen, Offenheit gegenüber technologischen Trends, digitalem Arbeiten und der Wissensaneignung zu digitalen Themen bestehen. Ihren Daten zufolge, Sie sehen auch, die sind von 2020, nutzten das Internet zu dem Zeitpunkt gegenwärtig 89% der Männer und 82% der Frauen. Und Sie erklären das mit vor allen Dingen strukturellen Bedingungen, zum Beispiel geringere Einbindung von Frauen in Erwerbsarbeitverhältnisse und damit, dass auch dass der Sektor der digitalen Arbeit seinerseits stark geschlechtersegregiert organisiert sei. So zeigt sich, dass der digitale Raum also das ist hier ein Punkt, an dem man zeigen kann, dass der digitale Raum auf Effekte von Ungleichheiten befragt werden muss und dass feministische Kritik einen großen Anteil daran hat, diesen ansonsten kaum beachteten Aspekt hervorzuheben. Auch in digitalen Räumen finden wir Ungleichheiten. Natürlich ist es trotzdem aber auch nicht die einzige Strömung, die das tut. Wir können ein kleines bisschen heraus zoomen und etwas allgemeiner schauen auf das Verhältnis von Digitalisierung und Arbeit. Dieses erscheint nämlich aus einer Geschlechterperspektive ziemlich ambivalent. Betrachtet aus einer Geschlechterperspektive ist ein zentrales Argument die Entgrenzung und Verdichtung von Arbeit, die auch als Gefahren formuliert werden, die mit Digitalisierung einhergehen können. Ein wichtiger Faktor dabei ist, dass prekär entlohnte Tätigkeiten durch Digitalisierung weiter abgewertet werden können. Also bestimmte Tätigkeitsfelder, Berufsfelder können nicht auf die gleiche Weise rationalisiert werden wie andere Bereiche, die stark von Digitalisierung profitieren. Und sie drohen dann in Konkurrenz teurer zu werden, weil sie digitalisierungsresilient sind. Ein Sektor, den das stark betrifft, ist zum Beispiel der Sektor Pflege. Man kann das auch konstatieren für den gesamten Bereich der Care-Arbeit, der dann seinerseits eben traditionell weiblich geprägt und assoziiert ist. Und so sei etwa im traditionell weiblich geprägten Care-Bereich absehbar, dass der strukturelle Abwärtsdruck auf die Entlohnung dieser Arbeit durch Digitalisierung noch zuzunehmen droht. Gegenwärtige Aussichten auf das Potenzial von positiven Auswirkungen auf Geschlechteregalität durch Digitalisierung sind auch eher gering. Im Rahmen von Corona hat das Thema nochmal viel Bedeutung erfahren. Es wurde aber schon vorher diskutiert, der Zusammenhang von Homeoffice und der potenziellen Flexibilisierung von Erwerbsarbeit aus einer Geschlechterperspektive, ob das nicht auch positiv gesehen werden kann, positive Effekte haben kann. Und gerade die Entwicklungen im Rahmen der Pandemie haben die Befürchtungen aber eher intensiviert, dass Geschlechterrollen sich auch mit zunehmendem Homeoffice stark traditionalisieren würden. Zum Zeitpunkt, als ich den Bericht geschrieben habe, also 2021, gab es halt nur wenig frühe Forschungsergebnisse zu diesem Thema, die tatsächlich noch ein ambivalentes Bild gezeigt haben. Wir haben also beides gesehen, Effekte von Flexibilisierung, die sich positiv auswirken auf Geschlechtergleichheit, aber auch negative Effekte. Man müsste sich jetzt noch mal genau anschauen. Meine Vermutung wäre, dass es jetzt stärker tatsächlich negativ diskutiert wird. Und ich habe diesen Abschnitt betitelt mit einem ein bisschen schlecht aufgelösten, sehe ich gerade, Bild von einer Person in so einer Hausfrauenschürze an einer frühen Waschmaschine oder Wäschemangel. Und hier ist nochmal ein guter Moment zu bemerken, dass es auch generell aus Perspektive der Geschlechterforschung relativ kritische Perspektiven gibt auf das Verhältnis von Technologie und Emanzipation. Nämlich ist hier ein wichtiger Punkt, dass das technologische Fortschritt nicht per se gut ist für Emanzipation und die Entwicklung von Geschlechtergleichheit. Und ein Aspekt davon ist, dass die Entwicklung von Haushaltstechnologie, wie zum Beispiel Waschmaschinen, Spülmaschinen und so weiter, eher dazu beigetragen haben oder haben scheinen, das Bild aufrechtzuerhalten, dass tatsächlich eine Person alleine für Hausarbeit zuständig ist und sein kann. Und deswegen diese Gleichsetzung, auf die man vielleicht kommen würde, zu sagen, der technologische Fortschritt, eine Maschine, die uns Hausarbeit abnimmt, ist erstmal per se gut für Gleichstellung, das ist nicht belastbar, das Bild, das erhält sich nicht aufrecht. Ungleichheiten im Netz gibt es nicht nur in Bezug auf Geschlecht, sondern auch andere Kategorien sind wirksam und zum Teil auch deutlich effektiver, wie zum Beispiel die Kategorien Klasse oder auch Alter. Die These hier ist, dass soziale Ungleichheit in der Internetnutzung eben nicht nur feststellbar ist, sondern auch durch diese weiter stabilisiert wird, weil eben statushöhere Gruppen stärker von Digitalisierung profitieren und ihren Status somit festigen können. Postkoloniale Ansätze liefern intersektionale Analysen von Ungleichheiten in digitalen Räumen und des komplexen globalen Zusammenwirkens von verschiedenen sozialen Kategorien. Ein Beispiel, das auf das zum Beispiel Pina Tutschu hinweist, ist die globale Verteilung von der Arbeit, Content zu moderieren. Nämlich sind die meisten Leute, die das tun, also die destruktive, obszöne, grausame Inhalte auf sozialen Plattformen und löschen und die dies unter sehr prekären Bedingungen tun, also schlecht bezahlt sind dafür und sehr hohen psychischen Belastungen ausgesetzt sind im Rahmen dieser Arbeit. Leute, die diese Arbeit verrichten, sind vorrangig im globalen Süden positioniert, während der Großteil dieses Contents in Industrieländern des globalen Nordens generiert wird. Dieser Cybermüll selbst ist ein weiterer wichtiger Punkt. Hate, also stark aggressive Kommentare oder Nachrichten im Internet, sind als strukturelles Phänomen zu verstehen, das sich gegen Individuen und gegen marginalisierte Gruppen richtet, um sie aus digitalen Räumen zu verdrängen. Und solche Kommentare, solche Reaktionen mögen oft erscheinen wie Einzelereignisse. Wichtig ist aber, dass sie strukturellen und kampagnenhaften Charakter haben, mindestens in ihrer Wirkung. Frauen sind auf besondere Weise von Hate betroffen und sie werden, das zeigen Studien, gerade dann angegriffen, wenn ihr Verhalten tradierten Geschlechterrollen nicht entspricht, wenn sie sich politisch äußern und auch wenn sie auch noch Angehörige von anderen marginalisierten Gruppen sind. Feministische Arbeiten haben diese Sachverhalte analysiert und sie kritisieren Behörden und juristische Systeme, die nur sehr träge auf diese neue Bedrohungslage reagieren. Und Hate im Internet hat auf verschiedenen Ebenen Effekte. Zum einen werden Betroffene von Vorteilen der Digitalisierung und den Möglichkeiten von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen, mitunter auch in beruflicher Hinsicht. Ein anderer Effekt ist aber, es kann zu hohen psychischen Belastungen führen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ein anderer Effekt ist aber auch, dass dadurch, dass gezielt bestimmte Gruppen ausgeschlossen werden, auch Debatten beeinflusst werden und sich die wahrgenommenen Mehrheiten in öffentlichen Debatten verschieben können. Die Punkte, die ich bis jetzt vorgestellt habe oder an denen Ungleichheiten in digitalen Räumen untersucht werden, waren bislang weitgehend bezogen auf Inhalte, die im Netz publiziert werden. Relevant ist natürlich auch die Ebene, wie das, was wir als Internet wahrnehmen, eigentlich entsteht. Der Fokus liegt dann auf jenen, die Webseiten und Anwendungen, Protokolle programmieren, konstruieren und technisch gestalten, sowie auf deren Einbindung in gesellschaftliche Machtverhältnisse, die dadurch dann auch mittelbar mitreproduziert werden. Die Arbeitsfelder der Informatik und von verwandten Berufen sind stark vergeschlechtlicht organisiert. Wichtig ist in dem Zusammenhang immer, dass das auch historischen Wandel unterliegt, also nicht schon immer auf die gleiche Weise vergeschlechtlicht war, wie wir das vielleicht kennen. So, ne? ProgrammiererInnen, CoderInnen, Berufsfelder waren früher stark auch weiblich konnotiert. Und feministische Diskurse betonten schon früh den Androzentrismus in der digitalen Sphäre und stellten ihm die essentiellen Rollen von Informatikerinnen und Mathematikerinnen in frühen Phasen von Computerentwicklung gegenüber. Und illustriert habe ich diese Folie mit den Personen, die sehr gerne herangezogen werden in diesen Kontexten. Wir haben ganz oben Ada Lovelace als Mathematikerin und erste Erstellerin von Computerprogrammen. Dann Margaret Hamilton, die Flugsoftware entwickelt hat. Kennen Sie vielleicht das Bild? Das ist ziemlich bekannt, neben dem ausgedruckten Code, den sie geschrieben hat. Und Mary Jackson, die kennen Sie vielleicht aus dem Film Hidden Figures, die erste schwarze Ingenieurin der NASA. Diese vergeschlechtlichten Arbeitsfelder in Informatik haben auch mehrere Effekte. Zum einen ist natürlich wichtig, dass Zugänge von marginalisierten Gruppen hier beschränkt sind zu wichtigen, gut entlohnten Arbeitsfeldern, die auch Potenzial haben, Gesellschaft mitzugestalten. Und die andere Ebene ist eben die Frage, die entsteht, was heißt das denn für die Produkte, die in solchen homogenen Feldern entwickelt werden? Wenn, also das Beispiel kam in der letzten Woche auch schon, wenn Spracherkennungssysteme tiefe Stimmen besser erkennen als höhere Stimmen zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen. Feministische Ansätze befragen also digitale Räume als Teile der sozialen Welt und sie beleuchten so die Machtstrukturen und die Ungleichheiten, die sich darin fortschreiben oder etablieren. Jetzt habe ich schon vorweggenommen, was ich hier auf dieser Folie nochmal zusammengefasst habe, um diesen ersten Abschnitt zum Thema digitale Perspektiven, Forschungsperspektiven beleuchten, Ungleichheiten in digitalen Räumen zusammenzufassen. Wir sind nämlich mit diesem Abschnitt jetzt fertig und ich komme zum zweiten Abschnitt. Bislang haben wir mit dieser Analyse von Ungleichheiten in digitalen Räumen eher eine Ebene von Forschungsergebnissen uns angeschaut. Wir wechseln jetzt ein bisschen mehr zu einer Ebene, die Prozesse von Forschung in den Blick nimmt und die Potenziale von dem, was feministische Forschung in digitalen Räumen sein kann. Wir schauen jetzt auf Forschungsbeiträge, die soziale Plattformen als neue Räume von kultureller Produktion und Reproduktion und somit als Quelle neuer empirischer Daten untersuchen, um so Ausschluss über den Wandel von Geschlechterverhältnissen und sozialen Ordnungen zu geben. Und die These, die diesem Abschnitt zugrunde liegt, ist, dass analytische, geschlechtertheoretisch informierte Auseinandersetzungen mit dem Digitalen auch hilfreich sein können, um Dynamiken von Wandel und Persistenz der Geschlechterordnung intensiver in den Blick zu nehmen. Und ein ganz kurzer Hinweis mit Blick auf die Zeit, damit wir noch Zeit zur Diskussion haben, habe ich diesen Abschnitt ziemlich stark gekürzt. Die grundlegende These ist, feministische Forschung nutzt das Potenzial von digitalen Plattformen als Orte, an denen Komplexität und Zusammenhänge von oftmals gegenläufigen Bewegungen sehr gut ergründet werden können. Also die Entwicklung von Geschlechterverhältnissen zum Beispiel, die ja nicht immer linear und nicht eindeutig verlaufen. Vor allen Dingen im Web 2.0 können Nutzende ohne umfassende technische Kenntnisse Inhalte generieren und sich in Communities zusammenschließen. Es entstehen neue Datenformate mit viel Potenzial für feministische Analysen. Zum Beispiel können die hier entstehenden Daten auf Identitätskonstruktionen, auf Körperinszenierungen und auf hervorgebrachte Diskurse untersucht werden, was alles sehr interessant ist für die Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnissen. Besonders wichtig dabei ist, dass Performances im Kontext ihrer Aushandlungen dabei erhoben werden können, weil eben mit digitalen Räumen auf sozialen Plattformen mediale Erzeugnisse häufig direkt am Ort ihrer Veröffentlichung auch diskutiert werden, was für die Forschung total spannend sein kann. Wenn man zum Beispiel an Videos denkt, die ja direkt vor Ort auch kommentiert und diskutiert werden. Das heißt, es ermöglicht uns, nicht nur die Selbstinszenierungen von Akteurinnen in den Blick zu nehmen, sondern bereits auch deren Entstehungskontext, ihre Einbindung in Communities, die Reaktionen, die Diskussionen der Rezipierenden, all das ist der Analyse zugänglich und so auch die Verschiebung von Geschlechterordnung und so Vielfalten an affirmativen, aber auch an kritischen Bezügen, an konservierenden und an progressiven Kommentaren. Und das ist nicht unbedingt neu, also weder das Forschung sich interessiert für den Versuch, so eher ganzheitliche Perspektiven zu gewinnen. Aber es entstehen halt im Digitalen neue Arenen, neue Möglichkeiten, sich das anzuschauen. Ein exemplarisches Themenfeld, was vielleicht auch interessant ist, weil es auch für pädagogische Arbeit relevant sein kann, sind digitale Räume, in denen vorrangig Frauen und Mädchen anhand von mit Weiblichkeit assoziierten Themen, wie zum Beispiel Schönheitshandeln, Schminken, aber auch Mutterschaft, Lebensführung und so weiter, sichtbar werden. Matthias, Philippa hat das am Anfang schon gesagt, meine eigene Forschung. Ich habe mich beschäftigt mit Schminkvideos der Beauty-Community auf YouTube. Hierzu würden dann aber auch Dinge gehören wie Mom-Blogs oder Crafting, Bullet-Journaling-Communities und so weiter. Solche Räume, in denen vor allen Dingen Frauen sich sichtbar machen mit Themen, die traditionell mit Feminität assoziiert sind. Solche Räume generieren häufig feministisch motiviertes Interesse und mitunter auch aus dem Grund, weil diese Communities durch diesen Fokus auf traditionell weibliche Themen auch als rückständig erscheinen können. Also oft sind erste Impulse da sehr kritisch drauf zu schauen. Es zeigt sich aber auch ein komplexes Bild, weil nämlich diese pointierte Sichtbarkeit von Frauen an gerade solchen Orten unter anderem auch dadurch zu erklären sein kann, dass Frauen und marginalisierte Gruppen tendenziell aus digitalen Räumen verdrängt werden, die nicht stark feminin markiert sind. Communities wie zum Beispiel die Beauty-Community bieten viel Potenzial für Forschung und für die Entwicklung von Forschung zu den komplexen Dynamiken von gesellschaftlichen Transformationen. Zum Beispiel kann man Schminkvideos kritisch als mediale Inszenierungen befragen und kritisch auf ihr kommerzielles Interesse hin analysieren. Man kann sie aber eben auch als sogenannte natürliche Daten verstehen, an denen Zugänge von vorrangig jungen Frauen zum Schönheitshandeln untersucht werden können. Und wenn man das macht und mit theoretischem Interesse an Performances und Aushandlungen von Weiblichkeit auf diese Community schaut, dann erscheinen sie, zumindest ist das mein Ergebnis, nicht unbedingt als rückständig, sondern dann werden intensive Verhandlungen der Geschlechterordnung sichtbar und dass die Akteurinnen in Widersprüchen situiert sind, nämlich unterliegen sie der Anforderung, sowohl schön zu sein, als auch sich nicht als zu unterworfen zu zeigen oder zu verstehen, sondern auch autonom und eigenständig zu agieren, also Widersprüche navigieren müssen. Digitale Verhandlungen können als neue Daten fungieren oder zeigen sich als neue Daten, an denen die Komplexität von Geschlechterverhältnissen und ihrer Transformation sich untersuchen lässt. Und feministische Forschung erschließt diese Potenziale, diese Komplexitäten in den Blick zu nehmen. Relevant ist das sowohl für eine wissenschaftliche Forschungsperspektive, gerade in einem Fokus von postmoderner Forschung und dieser Idee, wegzukommen von großen Narrativen und sich mehr hinzuwenden zu Komplexität, Brüchen, Widersprüchen und gegenläufigen Verhältnissen. Und relevant kann es aber auch sein für Analyse, zum Beispiel für pädagogische Berufe, wenn es dann um die Entwicklung von Strategien, zum Beispiel zum Thema Medienkompetenz, Medienpädagogik gehen kann. Wie schon gesagt, ich kürze mit Blick auf die Zeit diesen Abschnitt stark. Man könnte jetzt natürlich noch mehr sprechen über andere Forschungsprojekte in diesem Kontext. Da verweise ich einfach mal auf den Artikel, für wen das interessiert, und vielleicht noch die kurze Fußnote. Ich habe mich in dem, was ich hier vorgestellt habe, als Idee stark bezogen auf qualitative Forschung. Natürlich sind auch eher quantitative Ansätze in dieser Hinsicht, haben viel Potenzial. Feministische Perspektiven, die versuchen, die Möglichkeiten zu nutzen, große Datenmengen auch mit sozialwissenschaftlichen Fragestellungen automatisiert zu erfassen und auszuwerten, gibt es bereits. Es ist sicherlich wie generell dieses Feld auch noch ein junges Feld, wo interessant ist, wie sich das weiterentwickelt. Ein Beispiel für feministische Forschung ist Silvia Jaki und andere, die haben systematisch Analyse-Tools wie das Natural Language Processing und Machine Learning genutzt, um Misogynie in sogenannten Incel-Foren zu untersuchen, also in Communities von unfreiwillig Alleinstehenden, die sich gegenwärtig radikal oder rapide radikalisieren. Wie gesagt, das ist ein Feld, in dem viel passiert und was so ein bisschen in den Startlöchern steht, wo auch noch viel Entwicklung zu erwarten ist. Ich schließe diesen zweiten Abschnitt erstmal ab. Mein Argument, wie gesagt, war hier, dass vor allen Dingen soziale Medien es erlauben, für Forschende auf neue Formate von gesellschaftlichen Aushandlungen zuzugreifen und detailliertes Wissen über Transformationsprozesse von sozialen Ordnungen zu generieren. Feministische Ansätze nutzen dieses Potenzial für die systematische Theoretisierung, was auch ein Prozess ist, der noch nicht abgeschlossen ist, um Erkenntnisse über den Wandel und die Aushandlung der Geschlechterordnung zu gewinnen. Und damit komme ich zum dritten Abschnitt, nämlich schauen wir jetzt auf Ansätze, die das Internet selbst als aktives Element in der Untersuchung von gesellschaftlichen Transformationen fassen und befragen, haben jetzt also ein ziemlich stark theoretisches Interesse. Und hier unterscheiden wir zwei theoretische Kontexte, die ich beide so zusammenfasse. Zum einen haben wir einen Kontext, der eher abstrahierend auf die radikal veränderten Sichtbarkeitsverhältnisse schaut im Zuge von Digitalisierung. Das sind vor allen Dingen Perspektiven aus Politik, Medien und Kommunikationswissenschaften. Und zweitens haben wir Ansätze, die direkter oder konkreter auf das Internet als Technologie blicken und seine Oberflächenprozesse und Algorithmen als handelnd wahrnehmen. Zum ersten Teil, also die Perspektive auf sich radikal verändernde Sichtbarkeitsverhältnisse. Häufig ist das aufgespannt am Begriff der sogenannten dissonanten Öffentlichkeiten. Und gemeint ist damit eine Gleichzeitigkeit von einerseits Vernetzung und Teilhabemöglichkeiten durch Digitalisierung, andererseits aber auch Ausschlüssen, Verdrängungen und restriktiven Entwicklungen, die für digitale Räume besonders charakteristisch sind. Also wir haben auf der einen Seite die enormen Chancen, sich zu vernetzen durch neue Räume im Digitalen, Gegenöffentlichkeiten zu etablieren, was natürlich besonders interessant ist mit Blick auf marginalisierte Gruppen. Wir haben Bewegungen wie Netzfeminismus, die Netzbewegung, Hashtags oder aktivistische Gruppen unter den Hashtags wie MeToo oder Black Lives Matter, die in öffentlichen Debatten Momentum generieren können und zu gesellschaftlichen Transformationen beitragen können. Eingeschränkt aber werden diese neuen Möglichkeiten eben durch hierarchisierende Strukturen, durch harsche Kämpfe um Sichtbarkeit, die etwa auch unter dem Einsatz von Hate Speech geführt werden. Und so kann man auch eine Kehrseite von diesen Effekten ausmachen und sehr drastisch formulieren, nämlich als in der These, Effekte der Digitalisierung können der Demokratie auch gefährlich werden. Beispiele dafür finden sich auf verschiedenen Ebenen, auf der Ebene von sozialen Interaktionen etwa, wenn, wie schon beschrieben, marginalisierte Gruppen aus Online-Räumen verdrängt werden, aber eben auch auf größeren, sogar bis hin zu staatlichen Ebenen, wenn zum Beispiel strategisch generierte Informationen Wahlergebnisse beeinflussen. Und an diesem kleinen Beispiel zeigt sich vielleicht auch schon die Komplexität dieser Thematik. Ein weiterer Punkt sind Radikalisierungsprozesse in Foren, die dann enden in Gewalttaten und terroristischen Anschlägen oder damit zumindest in Verbindung stehen. Die feministische Perspektive ist hier häufig, misogyne und antigenderistische Motivationen zu benennen und aufzuzeigen und zu kritisieren, dass diese Analysen immer noch oft viel zu selten mit einbezogen werden und dass man oft darauf hinweisen muss, dass in solchen Situationen Geschlecht ein Faktor ist. Schweren Herzens habe ich den nächsten Abschnitt auch gecuttet. Es gibt Forschung zu dem Zusammenhang von dem Aufstreben der neuen Rechten und dem Aspekt von Gender. Ich überspringe das jetzt mit Blick auf die Zeit, könnte das aber auch später nochmal ausführen. Ich komme jetzt stattdessen zu meinem zweiten Teil. Wie gesagt, dritter Aspekt, das Internet als Aktantin, hat zwei Unterkapitel. Wir sind jetzt im zweiten und schauen auf Ansätze, die das Internet in Anführungsstrichen als aktives Element theoretisch fassen. Ansätze, die das tun, die digitale Technologie selber als Aktantin, also als eigenständig handelnde Entität verstehen, davon gibt es verschiedene. Ich biete hier einen zusammenfassenden Blick darauf an. Besonders wichtig ist die Akteur-Netzwerk-Theorie, die allerdings als eher geschlechtsblind gilt und bislang kaum von Geschlechterforschung aufgegriffen wurde. Sie kann aber verstanden werden als eine wichtige Inspiration für zum Beispiel die interdisziplinäre Strömung des New Materialism oder Ansätze wie die Situationsanalyse, die dann wiederum die Option inkludieren, Objekte auf ihre Handlungsmacht hin zu befragen. Eine starke These für diesen Abschnitt, in der super viel feministische Theorie kondensiert ist, ist, dass Ansätze, die das tun, aus einer feministischen Perspektive, das Internet als handelnd wahrnehmen, transzendieren oder überschreiten, die grundlegenden dualistischen Unterscheidungen von Mensch und Maschine und Subjekt und Objekt und tragen so zum feministischen Projekt der Demontage des autonomen Subjekts bei. Das ist harter Tobak, das müsste man eigentlich so ein bisschen sezieren. Man kann es vielleicht ein bisschen so zusammenfassen, dass kritisch hinterfragt wird oder dass es darum geht, kritisch darüber nachzudenken, wie verstehen wir eigentlich das Subjekt, wie verstehen wir den Menschen, was auch immer viel mit Männlichkeit und der bürgerlichen Geschlechterordnung zu tun hat, wo solche Ansätze dann ansetzen. Ich komme zum nächsten Aspekt, der in diesem Kontext wichtig ist und mitgenannt werden muss, nämlich Cyberfeminismus als Strömung sowohl einerseits wissenschaftlicher Theorieentwicklung, aber auch in Kunst und Aktivismus. CyberfeministInnen waren unter den ersten, die den revolutionären Prozess der Digitalisierung analytisch und kritisch begleitet haben. Eine Schlüsselfigur, eine wichtige Metapher ist die Cyborg. Die ist nicht erfunden, aber stark geprägt von Donna Haraway und ist eine Metapher oder es beschreibt die Idee eines Zwischendings von Mensch und Maschine und von der Idee, dass Körper, Geschlecht und die Grenzen zwischen Mensch und Technologie verwischen und neu gedacht werden können und auch müssen. Und in dieser Figur, in dieser Idee liegt viel subversives Potenzial, weil sie ein Entrinnen aus einer Dualität vorstellbar macht, Mensch und Maschine zum Beispiel. Und das ist aus feministischer Perspektive super wichtig, weil Dualitäten als Denkstrukturen die hierarchische Geschlechter- und Gesellschaftsordnung fundieren. Und wir sehen hier in dieser cyberfeministischen Idee, in dem Entstehen vom Internet subversives Potenzial zu sehen oder in der Entstehung von Technologie, einen starken Kontrast zu Teil 1, ne, wo wir gesagt haben, feministische Forschung zeigt auf, wie sehr digitale Räume von Ungleichheit durchzogen sind, wie sehr sich Ungleichheiten aus anderen gesellschaftlichen Sphären auch im Internet fortsetzen und sogar noch verfestigen. Dass man also sagen kann, das Netz ist eben nicht dieser hier von den Cyberfeministinnen erträumte utopische Raum. Das ist ein bisschen das, was auch so ein bisschen debattiert wird, ob man sagt, das ist ein Thema, was abgeschlossen ist, oder ob man sagt, vielleicht sind diese Denkerinnen aber auch missverstanden, wenn man sie als prophetisch versteht und diese Idee der Utopie ist vielleicht nicht unbedingt obsolet, sondern vielmehr nicht abgeschlossen. Man kann auf jeden Fall festhalten, dass Cyberfeministinnen fortfahren, technologische Entwicklung zu begleiten und Analysemodelle und theoretische Denkmodelle weiterzuentwickeln. Mein letzter Punkt, wenn wir uns mit handelnden Technologien beschäftigen, ist, das sind Schlagworte wie Algorithmen oder KI. Wir werden also wieder ein bisschen konkreter im Vergleich zu den Folien davor. Denn natürlich können wir auch schauen auf Prozesse künstlicher Intelligenz, maschinelles Lernens, technischen Oberflächen und Infrastrukturen, wie zum Beispiel KI oder Algorithmen. Und die forscherische Aufgabe an dieser Stelle ist, die digitale Phänomene zu analysieren und die komplexen Verschränkungen sichtbar zu machen von Programmierenden, Rezipierenden, jenen, die Inhalten erstellen, zum Beispiel Creators, und eben den Oberflächen, Technologien und Plattformen selbst, wie alle diese Aspekte zusammenwirken. Und ein zentrales Problem, aber auch Interesse, was sich da zeigt, ist, dass, wenn wir Technologie als eigenständig handelnd verstehen, sie das eben oft nach intransparenten Kriterien und Logiken tut, mit denen sie arbeiten, die entweder uns nicht zugänglich sind als Forschende oder auch als Nutzende, oder aber eben auch niemandem bekannt sind, wenn so bei maschinellem Lernen es gar nicht einen Code gibt, den eine Person geschrieben wird, sondern das so Blackbox-Charakter hat, was genau da eigentlich passiert. Was dafür aber wahrnehmbar ist, sind die Auswirkungen. Werden große Datenmengen verwaltet und künstliche Intelligenz auch Entscheidungen trifft, wie beispielsweise, wenn Suchergebnisse gerankt werden oder gesellschaftliche Biases und Hierarchien reproduziert werden. Und das kennen Sie sicherlich, sich dann in den Ergebnissen Dinge wie rassistische Vorurteile manifestieren oder künstliche Intelligenz auf einmal antisemitisch agiert. Damit komme ich zum Abschluss von meinem dritten Abschnitt. Analysen von digitalen Phänomenen erfordern stets die Ergründung deren aktiven Rolle im Sozialen. Und für diese Aufgabe, für diesen Aspekt, ist die Geschlechterforschung, die ja inhärent inter- und transdisziplinär ist, gut anschlussfähig, denn sie hat eine lange Geschichte von einer intensiven Auseinandersetzung mit dem, was das Materielle, was Materialität bedeuten kann. Sie ist sehr sensibel für Macht- und Herrschaftsverhältnisse, und sie hat schon sehr früh damit begonnen, das Verhältnis von Mensch und Maschine zu theoretisieren. Damit komme ich zu meinem Fazit. Ziel meines Beitrages war es, feministische Sichtweisen und Forschungsansätze auf Digitalisierung in ihrer Vielfalt zusammenzutragen und auch deren Produktivität aufzuweisen. Es hat sich gezeigt, dass Digitalisierung als Auslöser und als Prozess von technischen, kommunikativen und letztlich auch von sozialem Wandel eben auf keinen Fall geschlechtsneutral ist, sondern in gesellschaftliche und somit geschlechtliche Ordnung eingebunden ist und von diesen auch strukturiert wird. Von den vielen Punkten, die ich hier zusammengetragen habe und an denen ich so vorbeigesurft bin, kann man vielleicht hervorheben, dass eine feministische Perspektive Ambivalenz zeigt, nämlich einerseits, jetzt mehrmals betont, die Reproduktion und die Verfestigung von tradierten Hierarchien und ungleichen Teilhabechancen in digitalen Räumen, andererseits eben aber auch die Entstehung von neuen Räumen und Sprechpositionen, die mit ambivalenter Wirkung sehr intensiv genutzt werden. Und es zeigt sich Potenzial darin, für forschende Tätigkeiten besser darin zu werden, gesellschaftliche Transformationen eben in ihrer Komplexität zu analysieren und zu verstehen. So, mein Vortrag war ein Angebot für eine Bündelung, was feministische Digitalisierungsforschung sein und leisten kann. Und ich habe es einleitend nicht gesagt, ich sage es jetzt, der Kontext für meinen Vortrag war ein Sammelband über Feminismen in sozialer Arbeit. Es stellte sich also auch die Frage, wie man diesen Aspekt, feministische Perspektiven auf Digitalisierungsforschung, jetzt auf soziale Arbeit beziehen kann. Oder vielleicht ist das für uns hier an der Uni Paderborn interessant, die ein Ort ist, in dem Bildungswissenschaften und das Lehramt besonders wichtig sind, Fragen, wie können wir das, was feministische Digitalisierungsforschung ist, beziehen oder anwenden auf angewandte und auch pädagogische Berufe. Es gibt in der Literatur in Bezug auf die soziale Arbeit eine kritische Perspektive, die da interessant ist, von Selmayr und Kutscher, die nämlich schreiben in 2021, sie sehen in der sozialen Arbeit ein Spannungsfeld von einerseits grundlegender Technikskepsis und aber andererseits zunehmend neuen reflexartigen Innovationsimpulsen, schreiben sie. Also entweder Ablehnung, Technik- und Kulturpessimismus von neuer digitaler Technologie oder aber eine Überbetonung von Innovation, alles ist neu und von Euphorie. Und an diesem Spannungsfeld könnte man ansetzen mit einer Frage nach möglichen Verbindungen von meinem Beitrag zu feministischer Digitalisierungsforschung und angewandten Arbeitsfeldern und dann daraus schlussfolgern, naja, solche radikale Euphorie ist vielleicht ein bisschen zu dämpfen und andererseits ist Technikskepsis und Ablehnung aber auch nicht produktiv, sondern wichtig sind, da erscheinen dann Fragen nach Strategien für professionelles Handeln, vielleicht auch angesichts von Ressourcen, die ein bisschen geringer mitunter sind, als man sie vielleicht gerne hätte. Und ich bin als wichtige Erkenntnis für sowohl Praxis als auch Analyse rausgekommen an dem Punkt, dass Phänomene der Digitalisierung eben stets im Zusammenhang mit Geschlechter- und Gesellschaftsordnung in den Blick zu nehmen sind und dass es so ein Potenzial gibt, das jeweils eine zu nutzen, um das jeweils andere besser zu verstehen. Und das daraus entstehende Wissen eben sowohl in Forschung als auch in praktischen Feldern eben Grundlage für reflektiertes professionelles Handeln gemacht werden muss, was ein herausforderndes Projekt ist. Wir aber auch sehen, dass wir besser darin werden. Das ist so ein bisschen der Punkt, an dem ich angekommen bin. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich sehr auf die Diskussion. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Sie können mir gerne jetzt auch noch Fragen über den Chat schicken. Als erstes gab es eine Rückfrage zu den Daten aus deinem Vortrag. Und zwar hast du ja gesagt, dass das Internet von 89% der Männer und 82% der Frauen genutzt wird. Und die Frage lautet, wird das auch nach Alter aufgeschlüsselt? Gibt es den Unterschied zwischen den Geschlechtern auch bei jüngeren Menschen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall auf die Studie verweisen, D21 Digital Gender Gap. Da könnte man sich das nochmal genauer anschauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie, Alter ist, wie gesagt, eine relevante Kategorie, zu der auch, also sicherlich auch Ergebnisse zu finden sind und man gut darstellen kann, dass die höheraltrigen Gruppen nicht genauso gut erreicht werden wie jüngere Gruppen. Genau, ich verweise da gerne nochmal, dass man da gerne nochmal für Details nachschauen kann. Und wie gesagt, das sind zwei Studien, die zusammengehören. Es gibt den Digital Gender Gap, der weiß ich nicht, wie sehr der sich fürs Alter interessiert. Und dann eben noch die D21-Studie, die generell das Lagebild zur Digitalisierung in Deutschland erhebt.
Dann eine sehr spannende Frage. Warum spielt Geschlecht eigentlich immer noch so eine große Rolle, obwohl wir uns eigentlich im Netz davon befreien könnten?
Das ist quasi, da ist diese utopische Idee eigentlich berührt, ne, von dem, was so Cyberfeminismus ausgemacht hat, so aus den 80er Jahren, zu sagen, Mensch, wir können doch echt unsere Körper hinter uns lassen, uns hindert nichts daran, uns zu vergeschlechtlichen, als was wir wollen. Im Internet wird es kein Geschlecht mehr geben. Und ich denke, die Antwort aus einer Geschlechterforschungsperspektive ist nicht banal, aber ist, dass Geschlecht eine zentrale Strukturkategorie in unserer Gesellschaft ist, ne, die Ressourcen strukturiert, Machtverhältnisse strukturiert und aus diesem Grund so bedeutsam ist. Es geht um Machtverhältnisse, an denen da festgehalten wird.
Ich habe eine weitere Frage nochmal zu den Daten bekommen. Die würde ich tatsächlich auch noch stellen. Ist jetzt ein bisschen ein thematischer Bruch, aber die Fragen sind divers, von daher, da müssen wir uns mit arrangieren. Wie stellt man angesichts von vermeintlicher Anonymität im Internet empirisch fest, wer das Internet wie nutzt? Und dann in Klammern zum Beispiel Klasse, Alter, Geschlecht oder postkoloniale Perspektive.
Das ist eine, also insofern eine herausfordernde Frage, weil ich so viele verschiedene Forschungsprojekte vorgestellt habe. Also jetzt, was hier gerade offen ist, die Digital Gender Gap Studie, müsste man sich auch nochmal genau anschauen. Ich vermute, die fragen Menschen danach, wie sie das Netz nutzen. Also das Beispiel zu der postkolonialen Perspektive, da wurde ja auf Leute geschaut, auf deren Arbeitsverhältnisse. Könnte man sich, glaube ich, auch differenzierter nochmal anschauen. Wir haben ganz verschiedene Möglichkeiten. Und das stimmt, dass Anonymisierung oder das Häufigste, wenn wir auf der Oberfläche quasi unterwegs sind, das eine interessante Herausforderung ist, dass wir dann vielleicht schlecht feststellen können, wer da eigentlich vor uns sitzt. Genau, aber eine Alternative ist zum Beispiel Befragung. Und bei der D21-Studie geht es ja viel um das Verhältnis von Geschlecht und Erwerbsarbeit. So, ne, dass dann irgendwie viel darum ging, wer hat Zugang zu welchen Arbeitsfeldern, welche Arbeitgebenden stellen Möglichkeiten zur Verfügung, digital zu arbeiten. Das war so ein zentrales Ergebnis, dass das stark geschlechtssegregiert unterschieden ist, ne? Also die verschiedenen Arbeitsfelder sind sehr unterschiedlich in ihrem Zugang zu digitalen Möglichkeiten und häufig stellen Arbeitgebende nicht die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung in Bereichen, in denen vor allen Dingen Frauen beschäftigt sind. Das war so ein Aspekt und da zeigt sich vielleicht schon, auf welche Weise da die Daten erhoben wurden.
Dann habe ich hier eine sehr, sehr breite Frage. Und zwar, wie könnte sich das Internet feministischer gestalten lassen?
Als vielleicht auch so ein bisschen die Frage, was genau gemeint ist. Ne? Das ist, glaube ich, detaillierter ja auch thematisiert worden in der letzten Woche von Francesca Schmidt, diese riesigen Probleme mit Gewaltverhältnissen in digitalen Räumen, ne? Diese Verdrängung von Frauen, von marginalisierten Gruppen und die ja auch keine banalen Lösungen haben. Also ich habe gesagt, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wir können kritisieren, dass da Behörden und Systeme schneller reagieren können, sowohl mit Gesetzen, die diese Probleme thematisieren, als auch mit der Umsetzung von existierenden Gesetzen. Und gleichzeitig zeigt sich ja auch, dass die Frage, wie genau wir Regeln gestalten können, die das sanktionieren, stark gewalttätig im Internet unterwegs zu sein, die ist nicht banal, ne? Also dieses, was diese Debatte von sollen Plattformen verantwortlich sein, aber auch selber ermessen, welche Inhalte sie löschen oder sollen das Staaten machen, beides hat irgendwie enorme Nachteile, dass da das interessante Debatten sind, so in denen es auch Lösungsansätze schon gibt. Die aber, also so, ich glaube beides, ne? Sowohl die Frage, wie wir es idealerweise gestalten, als dann die Frage, wie wir es umsetzen, wie wir zum Beispiel Behörden dazu animieren können, auch nachhaltiger wirklich zu reagieren, Gesetze umzusetzen und zu sanktionieren, wenn im Internet Gewalt ausgeübt wird, die sind alle noch, also da ist sowohl viel zu tun, als auch viele Probleme, die sehr beharrlich sind und ideale Lösungen gar nicht so einfach sind manchmal. Das ist eine frustrierende Antwort, glaube ich.
Ja, schon. Daran anschließend, es passt nicht hundertprozentig, aber vielleicht gelingt es dir trotzdem, das zu verbinden. Und zwar gibt es die Frage, ob du wissenschaftlich-feministische Zusammenschlüsse kennst, die sich mit eben der intersektional-feministischen Grundsätzen beschäftigen und den eben sich denen verpflichtet sehen und die an feministischen Projekten arbeiten, um beispielsweise das Internet eben dann doch irgendwie feministischer zu gestalten, indem man dann auch zum Beispiel auf die Konzerne einwirkt oder die Art und Weise, wie beispielsweise dann, ja, wie über das Internet gesprochen wird und solche Dinge. Kennst du da irgendwelche Zusammenschlüsse, die sich damit beschäftigen?
Ich wünschte, ich wäre besser da drin. Es gibt bestimmt welche, die man jetzt gut nennen könnte. Es gibt Vereine, sowohl also Zusammenschlüsse von Forschenden zu Digitalisierungsthemen, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Und es gibt eben auch so auf aktivistischer Ebene Initiativen. Und bei beiden kann ich gerade nicht so richtig mit Namen dienen. Das ist blöd. Das mit den Forschenden kann ich aber auf jeden Fall recherchieren. Da kann man auch gerne noch mal an mich rantreten. Das finde ich noch raus. Das weiß ich nur jetzt gerade nicht.
Aber es gibt schon mal welche, das können wir schon mal
Ich
festhalten.
glaube, bei beiden, also sowohl netzpolitische Initiativen als auch genau Forschungsverbände, beides existiert.
Dann gibt es eine Frage zu den Feminine Spaces, die du vorgestellt hast. Und zwar, wie wirken die Online-Performances in den Feminine Spaces auf unsere Vorstellung von Geschlecht in der Offline-Realität?
Das ist eine super komplexe Frage. Also ich habe mehrere Aspekte, die mir dazu einfallen. Nämlich finde ich einerseits ist wichtig, dass also Rezeptionsforschung ist ein eigenes super komplexes Thema, ne? Also was machen Medien und in dem Fall eben digitale Medien, die wir ja auch als Medien verstehen können, mit Rezipienten ist eine total komplexe Frage, ne? Und eigentlich wichtig sind Ansätze aus meiner Sicht, die davon ausgehen, dass Rezipierende eine sehr aktive Rolle haben, wenn sie sich Medien aneignen und ne, auch in Hinsicht auf Geschlecht, ne? Also dass wir nicht so unbedingt ausgehen müssen von so Modellen, wo jemand was sieht und davon beeinflusst wird oder so, sondern eher davon ausgehen, dass es ein produktiver Prozess ist und dass eine offene Frage ist, was nehmen Leute quasi von dem, was sie rezipieren, an und was machen die dann damit, auch in Bezug auf Normen von Geschlechterverhältnissen und so. Das war ein Aspekt, den ich dazu sagen wollte. Ich hatte das Gefühl, es gibt noch mehr. Ich glaube, ja, vielleicht könnte man die Frage nochmal so ein bisschen präzisieren, weil ich, oder was ich so ein bisschen daraus lese, ich weiß aber nicht, ob es so gemeint ist, ist so eine nicht unbegründete Sorge, solche Performances von Feminität verfestigen, die nicht traditionelle Geschlechterrollen. Ne? Also wenn irgendwie Rezipierende, wie zum Beispiel junge Menschen, irgendwie das sehen, okay, vor allen Dingen machen sich Frauen auf YouTube sichtbar, indem sie sich schminken, das verfestigt doch die Idee, Frauen sollten sich schminken oder so. Ne? Das vermute ich, ist so eine Idee, die dahinter stehen könnte und die ist auch nicht unbegründet. Mein Impuls war oft, oder ich habe oft den Eindruck, dass man dem so ein bisschen entgegenhalten könnte, dass wir eben auch sehen daran, an dieser Präsenz von starker, mitunter rückständig wirkender Feminität in digitalen Spaces, dass die uns darauf verweist, wir sind vielleicht auch nicht als Gesellschaft so weit weg von traditionellen Geschlechterrollen, wie wir das manchmal denken. Ne? Also die zeigen uns, die Leute, die sich da sichtbar machen oder auch die Logiken, die sie annehmen und die sie ausprobieren, um Klicks zu generieren oder so, verweisen darauf, dass wir durchaus noch also auch viel Beharrlichkeiten von traditionellen Geschlechterrollen haben. So, und das ist aber eine andere Ebene, als dann so zu fragen oder sich zu überlegen, wie wirkt das denn auf diejenigen, die es rezipieren. So, ne? Also der Aspekt, das so ein bisschen mit Sorge zu sehen, der ist gut begründet und man kann aber auch eine Komplexität aufzeigen und das auch von verschiedenen Seiten beleuchten.
Ich habe zwei Fragen, die auch so ein bisschen jetzt daran anschließen. Und zwar eine Follow-up-Frage und eine, die so gestellt wurde und die würde ich jetzt mal so ein bisschen bündeln. Und zwar die erste Frage bezog sich darauf, ob Medienkompetenz beispielsweise Mädchen fit machen kann, stärker dann in digitalen Sphären zu partizipieren, zum Beispiel was Programmieren und so weiter angeht, was ja dann tatsächlich was an der Struktur und der geschlechtlichen Struktur des Internets vielleicht machen könnte. Und die Follow-up-Frage zu dem Feminine Space ist gleich dazu, wie man in Bildungskontexten damit umgehen kann mit diesen Performances. Weil das, also hier steht dann in Klammern zum Beispiel Lehrerbildung.
Das sind gute Themen. Ich glaube, okay, also ich muss überlegen, was ich dazu überhaupt sagen kann. Medienkompetenz, Mädchen fit machen, zum Beispiel zu programmieren, klingt erstmal wie eine gute Idee und da ist, glaube ich, auch eine gute Idee drin. Und Bestrebungen von Medienkompetenz haben, glaube ich, ja so ein bisschen oder so Geschlechter, die so Geschlechtersensibilität thematisieren, haben ja so ein bisschen die Gefahr zu reproduzieren, was sie eigentlich wegbekommen wollen. Ne? Also wenn ich auf Mädchen zugehe mit einem Bildungsangebot, programmier doch mal, reproduziere ich dann nicht auch die Idee, eigentlich programmieren Mädchen nicht. Ne? Das ist, glaube ich, so eine klassische Hürde von Bildungsangeboten, die versuchen, auf so Geschlechter oder beharrliche Geschlechterunterschiede hinzuzuweisen, dass das sowas ist, was man da so ein bisschen mit in den Blick nehmen muss oder mit Blick vielleicht auf das, was ich vorgestellt habe, ist ja auch diese starken Bewegungen, die wir sehen in digitalen Räumen von Verdrängungen von Frauen und marginalisierten Gruppen, die kann man ja auch verstehen als so stark risikobehaftet, ne? Also jetzt mach doch mal ein YouTube-Video über deine politische Meinung oder so, ist dann ja was, was einhergehen würde, auch mit der reellen Frage. Also lade ich damit vielleicht auch viel Ungemütliches bis hin zu gefährliche Konsequenzen ein oder so, dass die man dann irgendwie noch mitdenken müsste. Also das ist irgendwie nicht keine Antwort mit, das ist keine gute Idee oder so, sondern das Interessante an solchen didaktischen Vorhaben ist diese Hürden, die da irgendwie immer so Teil von sind. Genau, ich lasse es mal dabei. Und das Zweite ist die Frage, wie gehen wir damit um in Bildungskontexten mit zum Beispiel starken Traditionalisierungseffekten, ne, von zum Beispiel Frauen, die sich mit traditionellen Bildern sichtbar machen in digitalen Räumen. Und ich glaube, einen wichtigen Impuls, den ich hier sehe und den ich betonen würde, ist, dass die Auseinandersetzung mit solchen Phänomenen eben aus meiner Sicht ganz viel Empathie dafür mit sich bringt oder dass das gerade so diese starke Bedeutung von Schmink-Content, Beauty-Content, dass die sehr deutlich macht, dass diese dass viele junge Mädchen oder viele junge Menschen sich zu Recht davon so angerufen fühlen, in einer Welt zu existieren, in der Schönsein total wichtig ist. So, ne? Also, dass es, glaube ich, so ein pädagogischer Impuls sein kann, Empathie oder auch Verständnis dazu aufzubringen oder sich die Frage zu stellen, was ist das, was die Akteurinnen so einbindet in diese Medien, die ich vielleicht aus der pädagogischen Sicht problematisch finden mag. Und dass aus meiner Sicht die Forschung in diesem Feld eben zeigt, dass diese Annahme viel zu kurz gegriffen ist, zu sagen, oh, die unterwerfen sich hier auf eine unangenehme Weise, sondern sich eher zeigt, dass junge, schönheitshandelnde Mädchen mehreren Ansprüchen gerecht werden müssen. Die nehmen wahr, es ist wichtig, ich existiere in einer Welt, in der es wichtig ist, schön zu sein. Und die nehmen aber auch wahr, es ist wichtig, dass ich nicht zu unterworfen bin unter Schönheitsnormen. Es gibt Forschung von Sarah Dahrendorf, die ich da total gerne zitiere, die zeigt, dass schon also sechsjährige Mädchen total gut da drin sind, beides zu navigieren, die sowohl ein Gefühl dafür haben, ich muss schön sein, aber auch, ich muss glaubhaft machen, dass ich nicht von den Medien mein Schönheitsbild beeinflussen lasse, sondern dass ich das aus mir heraus selber will. Und das Bild, was dadurch entsteht, ist, dass es also schon was Regierendes und Druck und Unterwerfung da gibt, aber eben auch irgendwie starke, kompetente Akteurinnen, die verschiedene Anrufungen navigieren. Und dass so ein pädagogischer Blick oder ein gut meinendes, ich möchte nicht, dass du so unterworfen bist, aus einer pädagogischen Perspektive seinerseits auch wieder eine Anrufung sein kann, die mit viel Druck einhergeht, ne? Oder wenn das bestraft wird oder sanktioniert wird. Das finde ich ist immer gut, das sich zu vergewissern, dass da auch eine bestimmte Normativität und was Belastendes drin sein kann und was schon Teil der Realität von diesen Akteurinnen ist, sowohl gut aussehen müssen als auch glaubhaft machen müssen, dass man das schon im Griff hat mit den starken Schönheitsnormen und dass man nicht zu unterworfen ist. Und das ist auch keine einfache Antwort. So, was sind die Strategien, die ich dann daraus entwickle für eine pädagogische Perspektive? Das macht halt alles ziemlich kompliziert, ne, zu sagen, oder das ist ja auch der Punkt, auf den ich so hin will, wenn wir sagen, okay, wir müssen nicht nur die digitalen Phänomene mit einbeziehen, sondern eben auch die Geschlechter- und Gesellschaftsverhältnisse, dann haben wir eine lange Kontinuität zum Beispiel von traditionellen Geschlechterordnungen, von einer Geschlechterordnung, die sagt, Frauen und Schönheit, das gehört irgendwie zusammen, Frauen sollen schön sein, ne? Da gibt es ganz viel feministische Theorie, die das untersucht, warum das so machtvoll ist und was daran, was Unterwerfendes, was Regierendes hat. Und dann ist es nicht mehr Instagram, das das macht oder Plattformen, sondern die nur so ein weiterer Baustein sind in der langen Kontinuität von der Kultur, die diesen Zusammenhang so stark herstellt, Frauen und Schönheit. So, und das, ne, auch das nicht sich nur auf diesen Plattformen abspielt, sondern dass das also eine Gesellschaftsordnung ist, in die wir eingebunden sind. Und das eine spannende Frage ist, wie kommt man da raus? Kommt man da raus? Was für Angebote kann man dann für die Adressatinnen von pädagogischer Arbeit eigentlich machen? Und wahrscheinlich endet man dann eher bei, vielleicht schaffen wir das, da zusammen hinzuschauen, Vor- und Nachteile uns zusammen anzuschauen. Was mag ich daran? Was gefällt mir daran nicht? Was kann ich tun? Oder so ist dann vielleicht eher was als eine Aufforderung, schmink dich nicht mehr, programmier lieber oder so, ne? Um das jetzt ganz kurz zu formulieren.
Ich habe direkt da eine Frage, die auch nochmal bei den Feminine Spaces anschließt. Die ist ein bisschen länger. Ich würde sie einfach einmal langsam vorlesen. Und zwar, ist das grundlegende Problem nicht eher, dass beispielsweise Schönheitshandeln dann automatisch mit rückständigen Geschlechterrollen in Verbindung gebracht werden? Schönheitshandeln kann ja beispielsweise auch gleichzeitig von Personen betrieben werden, die ansonsten politisches Engagement in Klammern im Netz zeigen. Gerade weiblich assoziierte Tätigkeiten werden ja gleichzeitig auch immer gesellschaftlich abgewertet und lächerlich gemacht, in Klammern gerade popkulturelle Phänomene. Müsste man dann nicht problematisieren, dass das nicht dekonstruiert wird, anstatt es per se als rückständig zu begreifen?
Das ist eine total super Frage und das ist ein total super Punkt. Und genau das sehen wir an ganz vielen Stellen, ne? Dass das Handeln von Mädchen pädagogisch alarmierend problematisiert wird und dass an anderer Stelle also Jungs nicht diesen gleichen überwachenden Blick ausgeliefert sind, ne? Dass Praxen von Männlichkeit nicht auf die gleiche Weise oft verstanden werden als irgendwie so sehr geschlechtertypische Praktiken. So, dass da ist irgendwie was ganz Wichtiges drin und diese Sensibilität für, ist das hier wirklich ein Problem oder ist das eine Abwertung von Feminität, ist was man total betonen kann. Man kann eben trotzdem, oder was nicht so einfach ist, ist dann trotzdem noch die Frage, also ne, man kann, formuliere ich das, also ich muss mal kurz überlegen, die Frage stellende Person hat das so schön formuliert, ist das nicht, muss Schönheitshandeln was Unterwerfendes sein oder so? So ähnlich war es. Und da kann man, glaube ich, so ein bisschen diskutieren, ne, dass man sagen kann, auch wenn wir das vielleicht mit einem feministischen Selbstverständnis tun und auch gerne tun und so weiter. Oder die Frage ist, kann man das Unterwerfende, das Regierende von dem, was Schönheitsnormen und dass der Bezug von Weiblichkeit und Schönheit ist, kriegt man den weg? Oder bleibt das, dass da was Hierarchisches drin ist, bleibt das einfach bestehen und ist nicht aufzulösen, auch wenn wir das reflektiert machen oder irgendwie so, ne? Das ist, glaube ich, was, wo man noch so ein bisschen sich die Zähne dran ausbeißen kann mit Blick auf feministische Theorie, aber trotzdem sind das total wichtige Punkte.
Genau, wir wären dann nämlich am Ende angelangt dieser Ringvorlesung und Sie alle kennen das. Am Ende von so einer Ringvorlesung bedankt man sich natürlich und ich möchte mich als erstes bei allen TeilnehmerInnen und allen ReferentInnen, die wir hatten, bedanken, die diese Ringvorlesung überhaupt möglich gemacht haben und natürlich auch bei der Unterstützung der Universität und des Dekanats. Da möchte ich auch nochmal Danke sagen, dass wir diese Ringvorlesung so in dieser Form digital anbieten dürfen und genau für die Unterstützung einfach uns nochmal bedanken. Natürlich auch im Namen von Claudia Maas. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, auch an diejenigen, die noch nicht so häufig hier gewesen sind. Ihnen ist wahrscheinlich aufgefallen, der Vortrag wird aufgezeichnet. Und zwar nutzen wir die Vorträge für den Podcast des Zentrums für Geschlechterstudien. Der hat den Titel Zeit für Gender. Dort können Sie auch noch mal alle Vorträge nachhören. Die werden ein bisschen geschnitten und dann da veröffentlicht, sofern alle einverstanden sind, die daran beteiligt waren. Genau, da haben Sie nochmal die Möglichkeit. Da möchte ich nochmal darauf verweisen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich Sie alle nochmal in einer unserer Veranstaltungen begrüßen darf. Also nochmal vielen Dank und einen schönen Abend.